Der Herr ist auferstanden. Amen. Ihr Lieben, als ich in den Predigttext schaute für diesen Sonntag, fiel mir auf, dass ich tatsächlich diesen Text schon zweimal an Ostersonntagen hier gepredigt habe. Und da die alle 7 Jahre kommen in unserer Perikopenordnung, könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das schon so geht. Und das hat mich im ersten Moment ein bisschen unter Stress gesetzt, weil ich dachte, oh je, muss ich jetzt zum Abschluss nochmal was wahnsinnig Neues bringen, jetzt nochmal noch nie gehörte Ideen hier raushauen, damit euch nicht langweilig wird. Aber es war Gott sei Dank der Predigttext selber, der mich von diesem Stress befreit hat. Ich lese aus 1. Korinther 15 die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus schreibt, ich erinnere euch. Mit anderen Worten, ich erzähle euch nichts Neues. Ich erinnere euch an das, was ihr schon kennt. Und ein paar Verse weiter. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Also wieder, das kennt ihr schon. Ich habe es damals gehört, ich habe es euch weitergegeben. Und jetzt erinnere ich euch, ich erzähle euch nichts Neues. Das ist entspannend. Es gilt natürlich nur für die, die das Evangelium schon kennen, die schon zur Gemeinde gehören. Sollte jemand hier sein, der noch nicht dazu gehört, herzlich willkommen, dann ist es vielleicht doch etwas Neues. Sollte jemand hier sein, der denkt, der Tod regiert noch, der Tod hat noch das letzte Wort, dann ist es doch etwas Neues. Aber für alle anderen nicht. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen, die heilige Tradition. Es ist nämlich so, notwendig gibt es in unserem Glauben heilige Tradition. Es gibt vielleicht auch manche Traditionen, die man mal ändern muss oder hinterfragen muss, aber manche sind heilig. Und die pflegen wir stolz seit Tausenden von Jahren. Vers 3, ich habe es empfangen und weitergegeben. Genau das ist der Sinn von Tradition. Tradere, weitergeben, überliefern, lateinisch. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Technik und Gottes Wahrheiten. Bei Technik sind wir auf Innovationen angewiesen. Die ab meinem Alter erinnern sich noch, wir hatten früher so Geräte im Haus stehen, die hießen, die hatten so eine Wählscheibe, das nannte sich Telefon. Und man musste, wenn man telefonieren wollte, jede einzelne Ziffer in so einer Scheibe drehen, an den Anschlag drehen und wieder loslassen. Und wehe, bei der 6. Ziffer hatte man sich vertan, da musste man wieder von vorne anfangen. Und am besten, wenn es Ferngespräche waren, wenn man die Oma anrief, dann am besten immer erst nach 18 Uhr, weil es tagsüber viel zu teuer war. Dahin will wahrscheinlich niemand zurück. Aber bei Gottes Wahrheiten ist es etwas anderes. Die wirklich Entscheidenden sind seit 2000 Jahren die gleichen. Und immer dann, wenn Menschen meinen, da besonders innovativ sein zu müssen und irgendwie was ganz Neues machen zu müssen, geht es eigentlich immer schief. Ich behaupte tatsächlich, in diesem Sinne dieser Tradition, in diesem Sinne muss christliche Theologie immer einen konservativen Kern haben. Einen konservativ im Sinne von bewahrend. Nicht in Form, ist ja keine politische Aussage, aber was Gottes Aussagen, was Gottes Wahrheiten angeht, muss das so sein. Ich nenne euch ein Beispiel aus meiner bescheidenen Biografie. Ich habe 1997 meine Examensarbeit geschrieben. Thema war Gott und das Leiden. Dann habe ich über die Klassiker geschrieben, Luther und Barth, und auch über Dorothee Sölle. Die war so in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz groß. Nicht so sehr an den theologischen Fakultäten, aber auf Kirchentagen und eben bei Magazinen, die sich progressiv gaben, war das ein ganz großer Hit damals. Und deswegen sehr, sehr einflussreich. Und ein Buch über sie von 1971 zum Thema Leiden. Ich glaube, ich habe in meiner Examensarbeit, die niemand gelesen hat, aber detailliert nachgewiesen, dass das meiste großer Unfug ist, was sie damals geschrieben hat. Aber es war damals sehr, sehr in. Wenn ich heute mit jungen Theologen über Dorothee Sölle spreche, dann gähnen die und sagen, ach, das hat euch damals beschäftigt. Sie damals in diesen natürlich so 80er, 68er, die Jahre danach, unsere Vorfahren waren alles Idioten, Aussagen des Glaubensbekenntnisses eben mit so einem Halbsatz mal eben weggewischt und gesagt, nein, ganz anders, so müssen wir es jetzt machen. Das ist progressive Theologie gewesen. Das Buch Leiden, ich habe versucht zu recherchieren, es wird, glaube ich, nicht mal mehr gedruckt. Für 1,89 kann man bei Amazon noch eure Originalausgabe von 1971 bekommen. Das ist das Schicksal von Theologie, die besonders progressiv sein wollen. Das werdet ihr immer wieder finden, das ist auch meine Prognose für die Zukunft. Die ist immer ganz besonders an dem, was gerade in Mode ist, ganz besonders nah dran. Das kann man kaum unterscheiden von dem, was gerade der modische Gedanke ist. Und entsprechend mit dieser Mode verschwindet die auch wieder. Um noch einmal Jan Delay und seine tiefe Poesie zu zitieren. Tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern, nichts ist so kalt wie der heiße Scheiß von gestern. Die Tradition dagegen, die heilige Tradition, wird nie kalt. Und das, was ich damals bei Luther gelesen habe, ist immer noch hochaktuell, weil Luther nie das Verständnis, das Selbstverständnis hatte, innovativ zu sein. Er wollte zurück zur heiligen Tradition. Und das hat ihm Kraft gegeben. Das gibt ihm bis heute Aktualität. Also, bitte haltet an dieser heiligen Tradition fest und lasst euch nicht von progressiven Blendgranaten blenden. Das zweite, das Evangelium. Die Richtung muss klar sein und die ist das Evangelium. Und Paulus bringt es hier ganz einfach und ganz schlicht auf den Punkt. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dann kommt die Liste der Zeugen. Ihr steht auf dem Evangelium, schreibt er den Korinthern. Das ist geradezu räumlich. Das ist der Raum, wo ihr euch bewegt, wo ihr lebt, wo ihr euch aufhaltet. Und wenn ihr da steht, seid ihr sicher. Das Evangelium ist sozusagen der Ort der Rettung. Heißt auch, außerhalb des Evangeliums ist man nicht sicher. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber bei großen Waldbränden, wenn wirklich ganze Regionen abbrennen, ist der sichere Ort der, wo das Feuer schon war. Vielleicht nicht 3 Minuten, nachdem es weggezogen ist, aber ein bisschen später. Denn da findet das Feuer ja nichts mehr, wo es noch sozusagen Nahrung findet. Deswegen kann man sich da aufhalten, da wird das Feuer nicht zurückkehren. Manchmal macht man sogar absichtlich so Brandschneisen, um das, also kontrollierte Kleinfeuer, um zu verhindern, dass das Feuer da weiterlaufen kann. Das Evangelium ist der sichere Ort, weil Gottes Nein zu unserer Schuld an Jesus und seinem Tod schon war. Da wurde es schon ausgesprochen, da war es schon wirksam. Da ist es sozusagen schon durchgezogen. Und deswegen ist es jetzt der sichere Ort. Christus ist für euch gestorben, für eure Sünden nach der Schrift. Das ist das Evangelium. Und dann, dass er auferweckt worden ist am dritten Tage. Ihr Lieben, der Tod ist besiegt. Und ich glaube, es hat Auswirkungen auf alles in unserem Leben. Und ich möchte eines nennen. Das Phänomen der Hoffnung. Hoffnung ohne Ostern, Hoffnung nur in dieser Welt, hat eine Grenze. Hoffnung ist eigentlich etwas für junge Menschen, weil Hoffnung immer auf die Zukunft gerichtet ist. Hoffnung heißt, in Zukunft wird irgendwas besser, spannend, toll, sonst was. Und im Lebenslauf ist es so, wenn man sehr jung ist, kriegt man das noch nicht so richtig mit. Da sind die Kreise noch klein, da ist man zu Hause und vielleicht im Kindergarten oder bei den Großeltern. Und irgendwann werden die Kreise größer. Und immer größer. Und die jungen Menschen, die heute Nacht hier übernachtet haben und dann, oder die vielleicht heute Morgen schon die Osternachtsfeier gemacht haben, die haben das Leben sozusagen noch vor sich. Die haben wahrscheinlich noch ganz, ganz viel an. Irgendwann gründen die mal eine Familie oder haben berufliche Abenteuer und Reisen und was nicht alles. Der Raum wird immer, immer größer und ist sozusagen gefüllt mit Hoffnung. Aber im Lauf der Jahrzehnte wird er dann auch wieder kleiner. Da kommt hier und da ein Zipperlein und da wird was mühsam. Und irgendwann ist einfach die Kraft nicht mehr so da. Und irgendwann kommen vielleicht auch schwere medizinische Probleme. Und damit verbunden ist, dass der Kreis wieder kleiner wird. Und als hochbetagter Mensch weiß man, irgendwann kann man sich eine ganze Liste aufstellen, was alles nicht mehr kommen wird. Vielleicht keine ganz große Reise mehr. Vielleicht irgendwann gar keine Reise mehr. Weniger Abenteuer und so weiter. Und es könnte sein, dass damit die Hoffnung sinkt. Dass man irgendwann sagt, für die Zukunft erwarte ich eigentlich nichts Schönes mehr. Oder nur noch ganz wenig. Und dass damit der ganze Mut sinkt. Dass man damit in die Verzweiflung rutscht. Das Risiko besteht. Und es reicht nicht zu sagen, naja, irgendwie wird doch schon... Nee, irgendwann ist realistisch so, dass so viel Großes nicht mehr kommt. Aber die Rechnung, dass damit die Hoffnung sinken muss, stimmt nur ohne Ostern. Denn mit Ostern gilt immer, 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 das Beste kommt noch. Wir haben noch endlos viel, auf das wir uns freuen können. Die Zukunft wird viel, viel glorreicher als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Ohne Ostern kann man vielleicht diese Vorboten, manchmal sind es Zipperlein oder auch ernsthafte Erkrankungen, fast als Vorboten des Todes, als Dunkles sehen, was sich an uns klammert und uns irgendwie runterreißt. Aber mit Ostern müssen wir das nicht so sehen. Mit Ostern dürfen wir wissen, vielleicht nicht in diesen Zeichen, aber hinter diesen Zeichen ist der auferstandene Christus. Und vielleicht auch, wenn dann tatsächlich der letzte Abschnitt kommt, sind es seine Rufzeichen, wo er sagt, irgendwann sagen wird, ist gut gewesen, jetzt geht's nach Hause. Merkt ihr, was das für einen Unterschied macht? Und okay, viele hier sind noch jung, aber das kommt ja trotzdem. Und in Gedanken kommt es manchmal auch schon im jungen Alter. Diese hintere Tür ist nicht mehr die enge Tür, wo vorher die Hoffnung schwindet, sondern ist die weite Tür. Und dahinter kommt Gottes Ewigkeit. Das ist diese große Hoffnung. Und deswegen auch all die Boten, die vorher uns das Leben einschränken, müssen uns nicht mehr schrecken, müssen uns nicht mehr in die Verzweiflung treiben, weil Christus den Tod besiegt hat. Und deswegen es keine Vorboten des Todes mehr gibt, die uns wirklich, wirklich festhalten können. Das ist das Evangelium, das ist die heilige Tradition. Die letzten Worte Dietrich Bonhoeffers, so hat jedenfalls ein Augenzeuge es berichtet, also der Pastor und Theologe, der im Widerstand gegen den Versuch, die Kirche den Nazis gleichzuschalten, dann ins KZ kam und hingerichtet wurde. Seine letzten Worte, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das sind diese beiden Perspektiven. Ohne Ostern, das ist das Ende. Und irgendwann kommt es für uns alle. Mit Ostern, für mich und für uns, der Beginn des Lebens. Deswegen kann Augustinus sagen, Gott ist jünger als alle. Wir werden nicht alt. Ja, wir werden in dieser Welt alt, klar, und irgendwann werden wir aus dieser Welt gehen. Aber das ist nicht das Ende. Das Große kommt. Und das Dritte, Gott in der Wirklichkeit. Paulus belässt es nicht bei dieser Formel, Christus für uns gestorben und auferstanden, sondern er erweitert das mit einer ganzen Liste von Zeugen. Kephas, die 12, danach 500 Brüder auf einmal. Ich glaube, es ist sehr wichtig, es ist Paulus offensichtlich wichtig, ist dem ganzen Neuen Testament wichtig zu sagen, das, was hier geschehen ist, ist wirklich in Raum und Zeit geschehen. Wir kennen alle Märchen. Die gehen immer los. vor langer, langer Zeit in einem fernen, fernen Land. Da fragt man mal nach, wer hat denn das gesehen? Wer hat denn Rapunzel getroffen? Gibt es da Augenzeugen, die gesehen hat, wie hieß er da, in ihren Haaren den Turm hochgeklettert ist? Oder hat jemand Aschenputtel getroffen? Niemand, natürlich gibt es keine Augenzeugen. Das weiß auch jeder, weil auch jeder weiß, dass der Erzähler keine reale Geschichte erzählt, sondern eine erfundene. In diesen Märchen mag trotzdem Wahrheit drin sein. Wahre Aspekte über das menschliche Leben, über Neid, über Gier, über was, das ist alles auf irgendeine Art wahr, aber die Geschichte an sich nicht. Deswegen gibt es keinen Ort und keine Zeit. Hier ganz anders. Natürlich wissen die Korinther, wo das war, und sie wissen auch, wann das war. Und gibt es Zeugen? Jede Menge. Kephas zuerst, die 12 und dann 500, von denen die meisten jetzt noch leben. Und die Gemeinden waren damals nicht groß, die sind hin und her gereist, die konnten sich fragen. Irgendwann kommt ein Apostel nach Paulus und reist da durch und erzählt den Korinthern. Und dann fragen die, sag mal, wie war das mit der Auferstehung? Und wenn er gesagt hätte, Quatsch, das hat Paulus erfunden, wäre er völlig blamiert gewesen und es hätte nicht funktioniert. Nein, das waren Zeugen. Das denkt ihr euch vielleicht, ja, aber lange her und Gedächtnis und so. Unser Gedächtnis funktioniert unterschiedlich gut. Bei Dingen, die uns wichtig sind, bei Dingen, die uns emotional mitnehmen, funktioniert es ziemlich gut. Bei Dingen, die uns emotional nicht so beschäftigen, ist es manchmal mühsam. Deswegen muss man Vokabeln oft so nochmal pauken, bis sie endlich haften. Aber ich mache jetzt ein kleines Experiment mit euch. Als Hobby-Hirnforscher betätigen wir uns jetzt. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, das ist gut 20 Jahre nach den Ereignissen. Gut 20 Jahre, wir nehmen den 11. September 2001. Der Anschlag auf das World Trade Center. Die meisten, die ich hier sehe, waren in dem Jahr schon in einem Alter, wo sie die Welt bewusst wahrnehmen konnten. Testfrage, wer von euch erinnert sich noch, wo er war oder wo sie war, als sie diese Nachricht gehört haben? Und wer kann sich noch daran erinnern, auf welchem Gerät er diese Bilder zum ersten Mal gesehen hat? Bitte einmal die Hand zeigen, wer sich noch daran erinnern kann. Guckt euch einmal um. 20 Jahre sind für ein Gedächtnis bei bedeutenden Ereignissen überhaupt gar kein Problem. Natürlich bei den Details. Wahrscheinlich, wenn man jetzt die Details erforschen würde, würde man rauskriegen, das eine oder andere hat man vergessen oder ein bisschen anders erinnert. Weiß jetzt, um welche Uhrzeit war es und was weiß ich und was ist wirklich dieser Fernseher, was noch der alte oder was schon der neue. Sowas, das kann man vergessen. Aber die Kerngeschichte vergisst man nicht. Ich habe mal geguckt, was war sonst 20 Jahre her. Die Fußball-Europameisterschaft 2020. Ich hatte sie komplett vergessen. Sie war aus deutscher Sicht eine völlige Katastrophe. Ausscheiden in der Vorrunde mit einem Punkt nach einem hart erkämpften 1:1 gegen Rumänien. Alles andere war verloren. Das habe ich längst vergessen. Aber die wichtigen Ereignisse, 20 Jahre sind überhaupt kein Problem. Und die Auferstehung Jesu war ganz bestimmt ein wichtiges Ereignis für die, die das erlebt haben. Es geschah in Raum und Zeit. Damals konnte man noch die Augenzeugen fragen. Und das ist so wichtig, weil unser ganzer Glaube darauf baut, dass Gott in Raum und Zeit handelt. Das ist ja der Clou. Das Evangelium ist Gottes Handeln. Und wir leben mit unserem Glauben, mit unserer Gemeinde, mit unserem ganzen Leben von dem, was Gott tut, in Raum und Zeit. Nicht nur, was er für unsere Innerlichkeit tut, für unser Seelchen, sondern für Raum und Zeit, für die großen Fragen von Tod und Leben. Bestreitet man das? Und das ist immer wieder getan worden, unter anderem von Dorothee Sölle in den 70er Jahren. Bestreitet man das, dann rutscht das weg. Dann heißt es, ja, Ostern ist eine schöne Idee, die die ersten Christen hatten. Ostern ist eine schöne Erzählung, die irgendwie Hoffnung machen soll. Ostern heißt, wir halten am Leben fest oder irgendwie sowas. Und all das gibt uns am Ende keinen Trost. All das heißt, wir müssen die Hoffnung gegen den Tod durchhalten. Darauf können wir nicht stehen. Darauf kann man nicht leben und darauf kann man auch nicht sterben. Und deswegen ist es so wichtig, diese heilige Tradition zu pflegen. Deswegen ist es so wichtig, mit unseren Vorfahren zu sagen, nein, das ist nicht eine Idee gewesen, die dann irgendwie viral ging. Es beruht auf echten Ereignissen. Hätten die Frauen am Grab damals ein Handy dabei gehabt und dann danach die Ideen Jesus begegnet wäre und hätten nicht vielleicht vor lauter Erschrecken nicht dran gedacht, dann hätten sie Bilder machen können. Man hätte darauf etwas gesehen. Ich weiß nicht, wie der Auferstehungsleib aussieht, aber man hätte darauf etwas gesehen. Man hätte das leere Grab gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die Engel aussahen, aber irgendetwas hätte man gesehen. Der christliche Glaube ist im Kern nicht eine Sammlung von verschiedenen Lehren, nicht ein Weg der Spiritualität, auch keine Lebensregel, keine politische Agenda, obwohl es Aspekte von all dem haben mag. Im Kern ist es die gute Nachricht über Gottes Handeln, Gottes wirkliches Handeln in Raum und Zeit. In bestimmten Auseinandersetzungen, theologischen Auseinandersetzungen im letzten Jahrhundert sprachen manche dann von Heilstatsachen. Und ich mag dieses Wort, auch wenn man darüber streiten kann. Heilstatsachen, das sind nicht Heilsideen, das sind nicht Heilspoesie. Die mag man hinterher draufsetzen, die mag dann innovativ sein. Aber im Kern stehen wir auf Heilstatsachen, Gottes Handeln im Raum und Zeit. Und deswegen ist die Welt danach eine andere als vorher. Die Welt, in der wir wissen von Tod und Auferstehung Jesu. Und deswegen sind die, die daran glauben, anders als vorher, sind immer Menschen der Hoffnung und sei es noch auf dem Sterbebett. Und deswegen freuen wir uns an der heiligen Tradition vom ersten Moment an. Die Überlieferung vom Anfang, die Überlieferung von Gottes großen Taten. Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.